الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Ich grüße euch ganz herzlich, liebe Brüder und Schwestern, für unseren heutigen Vortrag. Wir haben die zwei letzten Male über die Reue gesprochen. Warum fällt uns es schwer, aufrichtig und ehrlich zu bereuen? Was sind die Hindernisse, die uns von der Reue entfernen? Wir haben die zwei letzten Vorträge ein bisschen ausführlich darüber gesprochen. Und wie ich euch versprochen habe, heute sprechen wir über die Bedingungen und die Säulen für eine aufrichtige Reue. Wie weißt du, dass deine Reue zu Allah, deine Rückkehr zu seinem Weg, wie weißt du, dass das in der besten Art und Weise ist? Wie weißt du, dass das von Allah angenommen ist? Es gibt, liebe Brüder, mehrere Bedingungen, die man betrachten. Wir wollen heute über die Säulen von einer richtigen Reue sprechen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ist die Zeit nicht gekommen, dass du dein Herz zu Allah öffnest? Ist die Zeit nicht gekommen, dass du den Schritt machst, dass du den Scheitan besiegst, dass du dein Nafs, dein Ich besiegst? Ist die Zeit nicht gekommen, dass du zu Allah sagst, ja Allah, du bist mir wichtiger als alle meine Gelüste, als alle Dinge, die ich sehr gerne liebe? Ist die Zeit nicht gekommen, dass du deinen Weg wählst? Oder wartest du, bis es zu spät wird? Oder wartest du, wenn der Tod kommt, wo du keine Rückkehrmöglichkeit hast? Ist die Zeit nicht gekommen, dass du deine Hände hochhebst und dass du die Tränen von deinen Augen fließen lässt und dass du vom Herzen bereust und dass du deine Reue aussprichst? Ist die Zeit nicht gekommen, dass du in der späteren Zeit der Nacht aufstehst, wo die Leute schlafen und wo du über deinen Sünden weinst und dass du sagst, ja Allah, du bist der Barmherzige, du bist der Allvergebende, wenn du mich nicht recht leitest, dann werde ich wahrlich in die Irre gehen. Wenn du mich lässt, dann werde ich vom Satan und von meinen Gelüsten gefesselt. Ja Allah, vergebe mir meine Sünden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, إِنَّ اللَّهَ يُبْسِطُ يَدَيْهِ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالْلَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Allah streckt am Tag seine Hand für denjenigen, der sich bereut, der in der Nacht gesündigt hat. Und er streckt seine Hand in der Nacht für denjenigen, der am Tag gesündigt hat, dass er ihn annimmt. So lange macht Allah das. Jeden Tag, bis die Sonne von Westen, was? Aufgeht. Das heißt, bis die Stunde kommt. Allah subhanahu wa ta'ala, ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له. Allah, unser Herr, kommt jeden Drittel der Nacht zu diesem Himmel runter und er ruft, gibt's jemanden, der bereut? Von dem nehme ich seine Reue gerne an. Gibt's jemand, der um Vergebung bittet?
Dem vergebe ich seinen Sünden sofort.
Ist die Zeit nicht gekommen, dass du diesen Schritt machst? Mache diese Hindernisse weg, baue sie ab,
damit du einen freien Weg zu Allah hast.
Wenn du die anderen Hindernisse nicht abbaust, was wir letzte Woche erwähnt haben, dann kriegst du keinen freien Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die erste Bedingung, die erfüllt sein muss, damit deine Reue aufrichtig ist und damit deine Reue von Allah angenommen wird, Al-Ikhlas. Dass du das mit voller Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zum Herzen machst.
Belüg dich nicht.
Belüg dich nicht. Wenn du nicht von deinem Herzen das sprichst, mit aufrichtiger Weise, dann hast du diese Bedingung nicht erfüllt. Dann belügst du dich. Auch wenn du sagst, ja Allah, ich bereue ab heute. Ja, dann kommt nach 2 Tagen kehrst du zurück. Warum? Steuergerät. Es kam nicht von dem Steuergerät. Ja? Es kam nur von der Peripherie. Ja, für die Informatiker, die Bescheid wissen, Peripherie ist nichts. Ja, der CPU, der steuert das Ganze. Und das muss von hier kommen. Also, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit bei der Reue ist eine Bedingung. Einer, der schläft verbotenerweise mit einer Frau und er sagt, ja Allah, führe mich zum rechten Weg. Ja Allah, leite mich recht. Geh erstmal weg von der Sache und dann wird Allah dich führen. Das ist doch totale Lüge. Du bist bei der Sünde und du sagst, ja Allah, führe mich. Leite mich recht. Einer, der hat Zigaretten in seiner rechten Hand. Und er raucht und er sagt, ja Allah, leite mich recht, dass ich diese blöden Dinge weglasse. Das ist doch totale Lüge. Mach das weg. Und dann sprich das und geh in der Sache rein. Und deswegen, derjenige, der euch sagt, er ist in einer Sünde, er sagt, möge Allah mich recht leiten, ich werde das und das. Sag ihm, du belügst dich. Auch wenn du meinst, du bist ehrlich, weil derjenige, der ehrlich ist, der macht es sofort. Zweite Bedingung für eine aufrichtige Reue, das ist Al-Iqla', das heißt das sofortige Verlassen der Sünde. Das sofortige Verlassen der Sünde. Drittens, An-Nadam, das Bedauern im Herzen. Das ist sehr wichtig. Das sind kleine Zeichen, womit du weißt, ob deine Reue ehrlich ist oder nicht. Jemand verlässt die Sünde, aber er sehnt sich danach. Und er möchte gerne zurück. Er bedauert es nicht. Er hat kein Bedauern im Herzen. Wir sagen, du belügst dich auch. An-Nadam. Du musst es bedauern. Und du musst es hassen, dass du in diesen Zustand wieder zurückkehrst. Und dieses Bedauern kommt nicht einfach so. Deswegen musst du, damit du dieses Bedauern bekommst, denke an Allah subhanahu wa ta'ala. Gegenüber wem machst du diese Sünde? Mache Allah subhanahu wa ta'ala in deinen Gedanken, der dir Gnaden gegeben hat, der Barmherzige, der dich schützt, der dich recht geleitet hat. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst, dann wirst du bedauern, wie schlimm du bist. Eine vierte Bedingung für eine aufrichtige Reue. Al-Azmu ala adami al-Auda. Das heißt, dass man sicher ist, oder dass man im Herzen die Sicherheit gibt, dass er niemals zu der Sünde zurückkehrt. Das heißt, während der Reue muss ich das ernst und ehrlich haben, ich kehre nicht zurück. Ich kehre nicht zurück.
Das kann Allah subhanahu wa ta'ala genau wissen. Aber was ist, wenn er wieder zurückkehrt? Wir sagen ihm, wenn deine Reue wirklich gestimmt hat und du bist trotzdem aus Schwäche, Kraftlosigkeit, du bist trotzdem zurückgekehrt, wir sagen, bereue wieder nochmal. Mach wieder dasselbe. Du bist immer im Kampf. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt immer die Sünde. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in Hadith Sahih, ein authentischen Hadith, dass es ein Mann unter den Kindern Israels, der gesündigt hat. Allah subhanahu wa ta'ala, und er kam, um seine Reue zu sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ghafartu laka, ich habe dir die Sünde vergeben. Und dann sagt Allah ta'ala, Aznab abdi dhanban, wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub, fataba min dhanbi. Mein Diener hat gesündigt und er wusste, dass er einen Herr hat, der die Sünden vergibt, und er kam bereuend und dann habe ich ihm seine Sünde was? Vergeben. Und dann hat mein Diener nochmal gesündigt und er wusste, dass er einen Herr hat, der die Sünden vergibt, und er kam bereuend zurück. Ich habe meinen Diener vergeben. Und dann hat mein Diener nochmal gesündigt und er kam zu mir und er bereut und ich vergebe meinen Diener. Und dann hat mein Diener nochmal gesündigt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe ihm seinen Sünden vergeben. Er soll tun, was er will. Er soll tun, was er will. Seine Sünden sind immer vergeben. Das ist diese Ehrlichkeit. Man ist immer im Kampf. Die Reue ist immer richtig. Man ist immer im Kampf. Kehrt zurück. Aufrichtige Reue. Wieder du fällst um, wieder zurück. Immer, immer. Und der Shaitan, Aduullah, der Feind Gottes, der gibt dir immer das Gefühl, dass du nicht mehr kannst. Er gibt dir immer das Gefühl, dass du nicht ehrlich bist. Wenn du ihm zuhörst, dann bist du in seinen Händen gelandet. Wenn du das Gegenteil machst, dann bereust du nochmal, dann gibst du ihm einen Schlag auf dem Gesicht. Dann kann er nicht mehr. So verbrennst du den Shaitan. Das ist die beste Waffe gegen Shaitan. Bereue immer. Allah subhanahu wa ta'ala wird immer deine Sünden vergeben. Und dann kommt eine andere Bedingung. Khal'ul adat. Du musst dich von den schlechten Gewohnheiten was? Entfernen und losgehen. Alle schlechten Gewohnheiten, die dich mit den Sünden verbinden, die dich zu den Sünden zurückziehen, du musst dich davon was? Befreien. Jemand, der schläft so viel. Und Schlaf ist sein größtes Problem. Schlaf macht ihn kaputt. Er schläft 12 Stunden, 14 Stunden und er steht auf und sein Tag geht schwarz. Und es wirkt auf sein Leben. Wir sagen ihm, das ist eine schlechte Gewohnheit, da so viele andere Sünden zusammenhängen. Also, schlaf nicht 12 Stunden, sondern nur 2 Stunden. 2 Stunden? Gibt es jemanden, der 2 Stunden schläft? Wallahi, gab es. Und es gibt auch. Und er schläft 2 Stunden, aber Allah gibt Segen. Als ob er 10 Stunden geschlafen hat. Allah gibt ihm Segen. Ich sage dir 7 Stunden. Komm erstmal zurück auf 9 und danach wieder auf 8 und dann auf 7 und dann auf 6 und besser, wenn es nur 6 bleibt. Jemand, der viel isst, sein Bauch ist immer voll. Wie manchen, die können 5 türkische Döner auf einmal essen. Das kann ich nicht glauben. Habe ich niemals geglaubt, aber dann habe ich das erfahren, nicht gesehen. Erfahren. Allahu Akbar. Wirklich, das ist schlimm. Was ist das von einem Magen, der 5 türkische Döner
mit Magenbrot. Vollmacht. Was ist das für ein Magen? Das ist ein Sack. Hä? Und denkst du, dass du nach dem Essen noch klarer denkst? Denkst du, dass du nach dem Essen Glauben in deinem Herzen spürst? Denkst du, dass du nach dem vollen Magen noch die Worte Allahs genießt und zuhörst? Denkst du, dass du nach dem vollen Magen lange Zeit beim Gebet stehst? Denkst du, du gehst die ganze Zeit? Ja? Oder Essen kommt ja, immer Geruch von dem Mund, weil es keinen Platz gibt. Es ist hier, schon an den Grenzen. Also, schlechte Gewohnheit, viele Sünden hängen damit zusammen. Das heißt, verlasse diese Gewohnheit, weniger essen. Damit bleibst du befestigt und kräftig gegenüber den Sünden. Deswegen, wenn der Magen voll ist, wenn man viel schläft und wenn man viele, also bei, sag ich mal, in der Ehe auch oder beim Sex übertreibt, das heißt, er ist jeden Zeit, jede Stunde, dann sagen wir diese drei Sachen, die bringen dich in der Irre, wenn du die nicht beherrschst. Ein Muslim ist gleichgewichtet. Nicht untertreiben und nicht übertreiben. Und so bist du ein gleichgewichtiger Mensch, der fest und kräftig gegen die Sünde ist. Und deswegen sagen al-Ulama, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, كلما كان ارتباطك بالمطلوب اقوى كان انخلاعك من العاده سهلا. Je stärker deine Verbindung zu Allah ist, also zu dem Ort, wo du gehen willst, desto schwächer wird die andere Verbindung, die dich nach hinten zieht. Also, eine von zwei Sachen. Beides stark gibt es nicht. Entweder nach hinten ist das stark oder vorne ist das stark. Wenn deine Verbindung zu Allah stärker ist, dann wirst du schnell. Wenn deine Verbindung nach hinten zu den Sünden stärker ist, dann wirst du immer gezogen, wie diese Gummiband. Ja? Wenn jemand mit einem Gummiband befesselt wird und er geht, aber eine bestimmte Grenze, dann kommt er zurück zu der Sünde. Es gibt einen Nagel, was in deinem Herz befestigt ist. Das ist der Nagel der Sünde. Der muss wegentfernt werden. Sonst schaffst du nicht einen freien Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt ein Gelehrten, ich habe die ganze Zeit mich bemüht, meine Seele und mein Ich zu Allah mit Gewalt zu bringen, und sie weint dabei, also jetzt in Abstrakt, sie weint dabei, sie will nicht zu Allah, aber mit Gewalt nehme ich meine Seele zu Allah. Die ganze Zeit, er sagt, ich habe das die ganze Zeit gemacht, aber auf einmal war sie auf meine Hand und sie geht mit, die ist mit mir weitergegangen. Auf einmal brauchte ich keine Gewalt mehr. Es ist nur eine bestimmte Zeit, wo du dich bemühst, wo du dich anstrengst. Ab einer bestimmten Zeit, dann bist du freier. Genauso wie das Beispiel mit der Rakete. Solange er in Erdatmosphäre ist, da gibt es Gravitationskraft. Wenn er die Erdatmosphäre verlässt, dann geht er mit ganz hoher Geschwindigkeit in dem All. Und so ist dein Nefs. Sieh sie, wie man ein Hund sieht, der nicht mitgehen möchte, und du ziehst ihn, komm mit, und er will nicht. Ab einer bestimmten Zeit, er verliert die Hoffnung, er sagt, okay, ich komme mit. Du musst deine Seele so behandeln. Alles, was sie mag, tust du nicht. Sie will gerne länger schlafen. Sie will gerne mehr essen. Sie will gerne so viele Zeit in ihren Gelüsten Begierden verbringen. Nein, weniger. Und so bleibst du im Kampf, bis du es schaffst. Sechste Bedingung für eine aufrichtige Reue. Du musst dich mit den Mitteln auskennen, wie du gegenüber der Sünde standhaft wirst. Standhaft gegenüber der Sünde ist nicht einfach. Und deswegen musst du die Mittel beherrschen, wie du die Standhaftigkeit, die Geduld und die Kraft gegenüber der Sünde hast. Es gibt 7 Mittel, die man haben muss, damit man diese Standhaftigkeit gegenüber der Sünde bekommt. Erstmal, die erste Sache, das Wissen über deine Sünde, dass das was Schändliches ist, was Schlechtes ist. Zum Beispiel, Lügen. Ist Lügen gut oder schlecht? Schlecht. Dass man über anderen Menschen in Abwesenheit schlecht spricht. Ist das schlecht oder gut? Schlecht. Dass man, das Berauschende trinkt. Ist das gut oder schlecht? Schlecht. Führt dich nur zur Irre. Dass man, wal'iyadu billah, mit Frauen schläft. Ist das gut oder schlecht? Schlecht. Es führt dich nur zu Armut und nur zu Irre und nur zum Zorn Allahs. Ist Zigaretten rauchen schlecht oder gut? Gut, ne? Schlecht. Für deine Gesundheit, für deine Religion, für alles. Also, du musst das erstmal kapieren, dass das, was du tust, es ist schlecht. Guck deine Sünde mit anderen Augen, nicht diesen. Ein Auge muss im Herzen aufgehen. Die muss aufgehen, damit du das richtig blickst. Zweite Sache, die du haben musst, dass, wie du standhaft wirst gegenüber die Sünde. Das ist Al-Haya'u min Allah. Das sich schämen gegenüber Allah. Schämst du dich nicht? Während deiner Sünde, denk daran, dass Allah dich sieht. Denk daran, dass Allah dich beobachtet. Schäme dich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der seine Sünde macht in dieser Zeit, er gedenkt nicht Allah. Hundertprozentig. In dieser Zeit gibt er Allah nicht seine richtige Stellung. Und deswegen, ein Mann, der sich geschämt hat, das war auch unter den Kindern Israels. Es war eine Frau. Und dieser Mann hat diese Frau geliebt. Und er möchte mit irgendeiner Weise zu ihr rankommen. Und dann einmal hat er es geschafft, dass er sie bringt. Und dann hat sie sich, wal'iyadu billah, für ihn vorbereitet. Und dann hingelegt, bis er, wal'iyadu billah, dabei war, dass er anfängt, mit ihr, wal'iyadu billah, zu schlafen. Und dann begann sie zu weinen. Dann sagt er ihr, warum weinst du? Sie sagt ihm, ich habe sowas niemals gemacht. Und ich habe Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt ihr, warum machst du das jetzt? Sie sagt ihm, Geld. Ich brauche Geld. Weil sie von ihm Geld braucht. Als er das gehört hat, er hat aufgehört, er hat ihr das Geld gegeben und er ist weggegangen, weil er dabei Allah gedenkt hat. Gedenke Allah. Warum schämst du dich, wenn ein kleines Kind, der nicht mal weiß, was die Sache ist, wenn er dich bei der Sünde sieht, schämst du dich. Ein kleines Kind. Und du schämst dich nicht, wenn Allah dich sieht. Warum schämst du dich, wenn die Menschen, andere Leute, dich bei der Sünde sehen? Ach, guck mal. Und dann wirst du rot. Und dann schämst du dich. Und du schämst dich nicht bei Allah. Weil du die Menschen gedenkst und Allah dabei nicht gedenkst. Da siehst du dein Glaube gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dritte Sache, die dir die Standhaftigkeit gegenüber der Sünde gibt. مراعات نعم الله عليك وإحسانه إليك. Gedenke die Gnaden Allahs, die gegeben hat, und gedenke, wie Allah zu dir gütig ist. Wie kannst du gegenüber ihm sündigen, indem dir Gesundheit gibt, Glaube, Rechtleitung. Gibt dir Sehen, Vermögen und hören Vermögen. Sieht, gibt dir alles, was du brauchst. Wie kannst du gegenüber Allah sündigen, indem dir so viele Gnaden gegeben hat? Wallahi, ein Beispiel nur. Wenn nur ein Vater ein Kind hat und hat die ganze Zeit sich für ihn gesorgt, Kleidung gekauft, Essen, Trinken, alles Mögliche, ist gesättigt, und dann kommt auf 18 Jahre alt. Dann beschimpft seinen Vater und geht von der Wohnung raus und verleugnet alles, was sein Vater ihm gegeben hat. Wie wird der Vater sein? Wie kannst du Allah Ta'ala verleugnen, der dich zum Islam recht geleitet hat, der dir den Glauben in deinem Herzen gegeben hat, der dir so viele ungezählte Gnaden gegeben hat? Wie kannst du sowas tun? Deswegen, wenn man die Sünde macht, auch viele Gnaden gehen dadurch was? Weg. Viele Gnaden wirst du nicht mehr haben. Einer von den Tabi'in, von den Rechtgelehrten, sagte, ich habe eine Sünde begangen und dadurch konnte ich ein Jahr lang nicht in der Nacht aufstehen. Ein Jahr lang konnte nicht in der Nacht aufstehen zum Gebet, weil hat immer in der letzten Drittel der Nacht gebetet. Aber durch eine Sünde sagt ich bin davon wegentfernt, ich konnte das nicht, ich habe nicht mehr die Kraft. Einer, der sagt, ich habe eine Sünde begangen und dadurch habe ich das Verständnis des Korans verpasst. Das Verständnis, das ist ein Licht, was Allah nicht zu jedem gibt. Das Verständnis vom Koran. Sagt, durch eine Sünde habe ich das verpasst. Und so viele anderen sagen, einer sagt, ich habe eine Sünde begangen und 4 Jahre ging es mir nur schlecht. Ich gehe immer zurück nach hinten. Vierte Sache, vierte Mittel, die du haben musst, damit du Standhaftigkeit hast gegenüber der Sünde. Khawfullah. Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Fürchtest du ihn nicht? Fürchtest du nicht sein Zorn und seine Strafe, wenn du al-iyadu billah diese Sünde machst? Wallahi, derjenige, der Allah fürchtet, der ist wissend. Und derjenige, der sagt, Allah gibt mir, Allah ist freigebig, Allah wird mir ergeben, Allah wird mir das Paradies geben, dann sagen wir, ist unwissend. Ha? Wir Muslime, wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala mit 3 wichtigen Sachen. Al-Khawfu, wal-Raja'u, wal-Hubb. Furcht. Hoffnung. Und Liebe. Alle 3 Sachen müssen vorhanden sein, damit dein Gottesdienst angenommen wird oder effektiver wird. Also, derjenige, der Allah fürchtet, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm diese Standhaftigkeit gegenüber der Sünde. 5. Sache, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir über die Liebe sprechen, wallahi, dafür brauchen wir eine Serie. Eine Serie, damit wir das gut studieren. Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, wenn Allah dich liebt, dann hätte dich von den Sünden geschützt.
لو أحبك لعصمك. هانوا عليه فعصوه. Da sagen die Gelehrten, Allah hat sie erniedrigt und deswegen sind sie sündiger geworden.
Das heißt, ein Zeichen der Liebe, dass du von den Sünden bewahrt bist. Ein Zeichen, dass Allah dich liebt, dass er dich von den Sünden schützt. Und ein Zeichen, dass Allah dich nicht liebt oder dass du erniedrigt bist, dass du runtergeschätzt wirst, dass du so viel sündigst.
Gefällt dir das?
Liebst du Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi, wenn du ihn wirklich liebst, dann wirst du ihm gehorchen. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. So sagt eine Redewendung, derjenige, der liebt, der gehorcht ja seinen Geliebten. Du gehorchst deinen Geliebten. Wenn du Allah liebst, dann fürchte ihn, dann tue nicht gegenüber ihm die Sünde. Und deswegen sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich lieben, wenn du die Sünde aus Liebe zu ihm verlässt. Und wenn du die Sünde aus Furcht verlässt, dann gibt er dir. Guck's mal, bei Gottes Furcht, was erreichst du? Wenn du die Sünden aus Furcht verlässt, Allah gibt dir. Und wenn du die Sünde aus Liebe zu ihm verlässt, Allah liebt dich. Also du erreichst alles durch Liebe und Furcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Sechste Mittel, was du nutzen musst, damit du standhaft gegenüber der Sünde bist. Sharafun nafsi wa anafatuha. Das heißt, die Ehre, die du bei dir trägst, dass du dich von den Sünden ekelst, das musst du in deinem Herzen haben. Guck mal, wer die Sünden macht. Das haben wir damals gesagt. Wer schläft, wal'iyadu billah, mit Frauen in verbotenen Weisen? Diejenigen, die bei Allah subhanahu wa ta'ala gut gesehen, die Besten oder die Niedrigsten? Nein, nicht die Besten. Wer trinkt Alkohol? Sind das die Besten unter den Gläubigen, unter den Muslimen? Oder die Schlechtesten oder die Niedrigsten? Das sind die Niedrigsten. Ehre deine Seele. Ekele dich von der Sünde. Und deswegen sagen sie, sagt ein Dichter, وَتَأْبَ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ إِذَا كَانَ الْكِلَابُ يَلَغْنَ فِيهِ. Und die Löwen, die kommen nicht zu diesem Wasser ran, wovon die Hunde trinken. Die Löwen trinken nicht von dem Wasser, wovon die Hunde getrunken haben. Das ist eine Lehre für uns. Bist du ein Geehrter, ein Starker? Wieso erniedrigst du dich, dass du solche Sünden machst, die die niedrigsten Leute machen? Klauen, stehlen, wer macht sowas? Wer macht sowas? Die niveaulosen Leute, die gar kein Niveau haben. Also bist du wie ein Löwe, stark wie ein Löwe? Oder wie ein Hund, der die ganze Zeit bellt? Also, oder man sagt auch in einer Redewendung, وَإِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى طَعَامٍ رَفَعْتُ يَدِي وَنَفْسِي تَشْتَهِيهِ. Und wenn die Fliegen auf das Essen kommen, dann mache ich meine Hände hoch, obwohl ich dieses Essen gerne möchte. Nur wegen dieser Fliegen. Das sind jetzt ein paar Weisheiten. Damit du denkst, ekele dich von der Sünde. Du musst die Sünde so erniedrigen und ehre dich davon, dass du in so einem Niveau bist. Das musst du betrachten. Derjenige, der lügt, ein Lügner, ist er ein niveauloser Mensch oder nicht? Niveaulos. Er lügt. Er ist gar nicht vertrauenswürdig.
Keiner liebt ihn.
Jeder weiß über ihn Lüge. Also, wenn du lügst, bist du unten mit ihm.
Ha? Derjenige, wal'iyadu billah, der die ganze Zeit nur nackte Frauen sieht.
Hier.
Wer ist das?
Das ist ein schwacher, kraftloser Mensch.
Wenn du das bist, dann gehörst du zu denen.
Also, ehre deine Seele. Geh hoch.
Bist du zu Allah hochgehen?
Dann verlasse diese Niveaus.
Ekele dich vor der Sünde. Das ist eine wichtige Sache.
Siebte Sache.
Quwwatul ilmi biqubhi al-ma'siyati wa 'uqubatiha. Das heißt, du musst darüber Bescheid wissen, wie schlimm und wie schlecht die Sünde ist und was die Strafe von der Sünde ist.
Az-Zina, mit Frauen zu schlafen, ist eine der großen Sünden.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
Und nähert euch nicht Az-Zina, dass man mit einer Frau schläft.
Nähert euch nicht diesem Weg. Das ist eine schändliche Sache,
Und der Weg davon führt nur zu Armut.
Nur zu Armut und nur zum Schlechten.
Also, du musst wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde hasst und dass er dabei bestraft.
Wenn du das immer tust, dadurch bist du immer standhaft gegenüber der Sünde. Und unter diesem Wissen steckt vieles.
Die Sünde, liebe Brüder, hat ganz schlimme Einflüsse und schlechte Nebenwirkungen auf deine Seele und auf dein Glauben.
Wallahi, Imam Ibn al-Qayyim hat das über 100 schlechte Einflüsse gezählt in seinem Buch.
Er sagt, die Sünde macht Dunkelheit und Finsternisse in deinem Herzen. Durch Sünden ist dein Herz in Finsternissen, in Dunkelheit, dass er die Wahrheit nicht mehr erblickt. Durch Sünden bekommst du in deinem Herzen und in deinem Gesicht Schwärze, Finsternisse, auch in deinem Gesicht. Du bist von den Gläubigen nicht angenommen. Gleich sieht man dich, gleich vom Gesicht, Herzen und Gesicht. Durch Sünden, wal'iyadu billah, wird dein Herz bedrückt. Diese Gedrücktheit im Herzen, diese Unfreiheit wirst du fühlen. Und auch diese Machtlosigkeit.
Machtlosigkeit. Du fühlst dich machtlos.
Du kannst nicht, du bist zu schwach. Das ist die Wirkung von der Sünde. Die Entkräftung und Hilflosigkeit. Du besitzt keine Kraft. Immer kommt eine Sünde, du bist schwach, du machst. Kommt die zweite, du machst. Dritte, du machst. Und du bist so ertrunken, dass du keine Kraft, keine Macht über dich selbst beherrschst.
Oh, einen anderen Einfluss auf dein Herz. Die Härte. Dein Herz wird hart. Und wenn dein Herz hart ist, dann kommt nichts rein.
Dann wirst du nicht recht geleitet. Diese Hartherzigkeit, es ist eine ganz schlimme Folge von den Sünden. Und deswegen, durch Sünden beschädigen wir unser Steuergerät.
Du bist einfach nur die Karosserie. Ohne richtigen Motor. Du siehst, Karosserie ist zwar, mashallah, er ist gut gebaut, hat Muskeln und er ist so groß und er ist kräftig. Aber drin, wie man sagt, Ajsamu al-Bighal wa Uqulu al-Asafir. Die Körper von den Pferden, aber der Verstand von den Vögeln.
Vögel, so klein.
Ja? Und so wirst du sein, wenn du dich
in den Sünden ertrinken lässt. Sünden beeinflussen dich, indem du in dem was Wissen, was du hattest, von deinem Herz verschwindet.
Gibt's sowas?
Gibt's sowas? Ich habe gelernt über Aqida, über Tawhid, über Sunnah, über Bid'ah, über so vieles. Aber durch Sünden, alles geht weg.
Geht's? Es geht weg.
Wallahi, auch wenn du Koran auswendig gelernt hast, durch Sünden geht dieser Koran weg. Du kannst dich nicht mehr erinnern. Zwei Sachen, die passen nicht miteinander im Herzen. Sünde und Liebe zu Allah. Sünde und Liebe zu Allah. Und deswegen, das Wissen verschwindet, nimmt ab, wird abgesetzt von Allah subhanahu wa ta'ala. شكوت إلى وكيعٍ سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن هذا الحلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Das sind zwei Gedichtzeilen von Imam al-Shafi'i. Sagt, ich bin zu Waqi' gegangen. Wer war Waqi'? Sein Sheikh, sein Lehrer. Ich bin zu Waqi' gegangen und ich habe mich beklagt, dass das Wissen nicht in meinem Herzen fest sitzt. Dann hat er mir gesagt, also er wollte eine Lösung. Wieso kommt das? Vielleicht sagt er ihm einen Ratschlag, du musst Rosinen essen. Oder du musst, weiß ich nicht, viel Honig trinken. Oder du musst so und so schlafen. Und es gibt ein paar Dinge, die er betrachten muss. Nein. Er sagt, ich habe mich beklagt bei Waqi', warum das Wissen nicht in meinem Herz fest sitzt. Dann hat er mir gesagt, verlasse die Sünde. Und dann sagt er, weil, er gibt den Grund, dieses Wissen, was Allah uns gibt, ist ein Licht. Und dieses Licht wird niemals zu einem Sündiger gegeben. Wenn du sündigst, du erreichst nicht den Weg zum Wissen. Es wird eine Schranke, ein Wand gebaut, dass du niemals das schaffst. Auch von den Einflüssen der Sünde. Das Verschleiern und Versiegeln der Herzen. Das ist das Schlimmste. Dein Herz wird versiegelt. Du wirst nicht mehr das Gute erkennen, nicht mehr das Schlechte. Alles für dich ist egal. Wallah, es gibt ein paar Leute, sie haben dieses Niveau erreicht. Er behauptet, dass er Muslim ist, aber er macht alles offensichtlich. Er trinkt Alkohol, er schläft mit Frauen und er sagt das sogar wortwörtlich. Ach, ich habe gestern Nacht mit einer Frau geschlafen und er beginnt zu erzählen, ich war letzte Nacht in der Diskothek und da. Kein Problem. Ihm ist sowieso alles egal. Wie kommt das? Er ist ertrunken in seinen Sünden. Von den Einflüssen der Sünde, was Bughdul min al-Mu'minin. Die Mu'minin, die Gläubigen. Was ist mit ihnen? Sie bekommen eine Abneigung von ihnen. Ein Abscheu. Und sogar eine Feindschaft. Ein Groll gegenüber den Sündigen. Sie, wallahi, ein Gläubiger, sieht mit dem Licht Allahs. Gleich wenn ein Sündiger kommt, erkennt ihn. Er weiß, dass er Sünde macht. Es gibt ihm innen. Er weiß das. Weil der Scheitan ihn auch aufdeckt. Der Scheitan deckt ihn aus. Er lässt ihn im Stich. Und deswegen, die Gläubigen, sie sehen mit dem Licht Allahs. Sie werden eine Abneigung von dieser Person bekommen. Auch wenn er nicht darüber spricht. Wenn er sündigt und sündigt und sündigt, Allah subhanahu wa ta'ala wirft in den Herzen der Gläubigen eine Abscheu. Eine Abneigung davon. Und von den schlechten Einflüssen der Sünde, diese Depressionen. Wallahi, so viele haben Depressionen. Sie sagen, wieso habe ich diese Depression? Wieso habe ich diese Bedrückung? Diese Freudlosigkeit in meinem Herzen. Kommt das? Wir sagen ihm, Wallahi, das ist durch Sünden. Weil du tief in den Sünden dich ertrinkst. Deswegen bekommst du diese Depression. Und diese Depressionen und diese Freudlosigkeit,
was?
Die ist in mehreren Niveaus. Manche Leute haben Depressionen gegenüber sich selbst. Er ist immer depressiv. Er hat keine Freude. Er ist verzweifelt. Er ist einfach so kraftlos. Er will nichts. Er ist depressiv. Wenn er weitermacht, die Sünden weitermacht, diese Depression spiegelt sich auf seine Familie, seine Kinder. Auf einmal kommt er nicht klar mit seiner Frau. Auf einmal kommt er nicht klar mit seinen Kindern. Er sagt, auf einmal fühle ich mich einsam. Alle sind für mich fremd. Ich habe keine Freude dabei. Woran liegt das? Woran liegt das? Dann sagst du ihm, sind deine Kinder so schlecht, dass du sie nicht mehr magst? Er sagt, nein, sie sind so lieb. Sie sind gut. Und ist deine Frau so schlecht, dass du sie nicht mehr magst? Er sagt, nein, meine Frau ist eine tugendhafte Frau, eine betende Frau. Aber wieso? Er sagt, das ist von mir. Ich weiß nicht, wie das kommt. Wir sagen ihm, die Sünden machen diesen Einfluss. Und da geht's. Wal'iyadu billah, diese Depression, bis das dieser Niveau erreicht, dass er in eine starke, volle Depression steht, von allen Seiten, dass er sich von der ganzen Welt ausgrenzt, von der ganzen Umgebung, und er ist auf einmal in Verzweiflung, in Niedergeschlagenheit, wie das benannt wird, der ist total fertig. Und so sind die Einflüsse von den Sünden. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ich beende jetzt mit zwei kleinen Geschichten diesen Vortrag. Zwei Leute, die sich bereut haben in einer sehr, sehr schönen Art. Ein Mann heißt, wie heißt er? Al-Qa'nabi. Abdullah ibn Maslama Al-Qa'nabi. Dieser Mann, der war ein Großgelehrter. Er ist der Schüler von Imam Malik. Wie war dieser Mann? Er war ein total schlimmer Mensch. In seiner Jugendzeit. Alles Schlechte hat er gemacht. Alkohol getrunken. Er ist auf der Straße gegangen und er beginnt, die Menschen Geld zu klauen und zu schlagen. Und er war aggressiv und gewalttätig. Und er hat nur schlimme Dinge gemacht und so war er bekannt. Was war sein Grund, wie er den Weg zu Allah fand? Einmal kam er draußen und er hatte ein starkes Messer, wie ein paar Jugendlichen tragen, die sich zeigen wollen mit Muskeln, und er kommt mit Messer raus und er zeigt sich, dass er stark ist, dass alle Leute von ihm Angst bekommen. So war dieser Mann auch. Er kam mit Messer und er macht auf seinem Gesicht einen Schal. Auf einmal kam Shu'ba ibn al-Hajjaj. Das ist ein großer Imam von den Hadith-Imams. Er kam vorbei auf den Markt. Und dann hat er ihn festgenommen. Guck's mal jetzt, der junge Mann, der Gewalttätigen, der hält einen großen Imam fest. Dann sagt er zu den Leuten, wer ist der? Dann sagen sie, hallo, hafe Shu'ba, das ist doch Shu'ba, was machst du da? Er sagt, man huwa Shu'ba, wer ist dieser Shu'ba? Dann sagen sie, Muhaddithun min ulama'il hadith, das ist ein großer Muhaddith von den großen Imams in dem Hadith. Lehre, in der Hadith-Lehre. Dann hat er ihn festgenommen. Richtig fest. Er sagte ihm, du ja Shu'ba, gib mir eine Überlieferung zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ich von dir das bekomme. Und wenn du das nicht gibst, dann werde ich dich schlagen. Er will Wissen haben, aber in einer ganz schlimmen Art. Dann hat Shu'ba ihn geguckt, wie er aussieht und so. Dann hat er ihm gesagt, Lasta bi ahli man uhadithuka bil hadith, Lasta min ahli al hadith. Du bist nicht in der Lage, ein Hadith des Propheten zu tragen. Dann sagte er ihm, Hadithni wa illa jarahtuka bi hadihi sikin lati fi yadi. Gib mir eine Überlieferung über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sonst werde ich dich mit diesem Messer verletzen. Dann sagte Shu'ba, Mansur hat mir berichtet, Rabi hat ihn berichtet, Ibn Mas'ud hat ihn berichtet, er hat ihm eine Kette gegeben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn du dich nicht schämst, dann tue, was du willst. Das ist ein Wissen. Treffend, in richtiger Zeit gibt er gleichzeitig eine Lehre und gleichzeitig tut er eine schöne. Wenn du dich nicht schämst, das heißt, es bleibt dir nichts mehr übrig. Mach alles, was du willst. Das heißt, du bist einer, der dich nicht schämt. Er sagt ihm, Mansur hat mir berichtet, dass Rabi ihm berichtet hat, dass Ibn Mas'ud ihm berichtet hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn du dich nicht schämst, dann tue, was du willst, was dir einfällt. Der Mann ist schockiert. Auf einmal, und dann hat er ihn gelassen. Er ist nach Hause gegangen, er hat alles kaputt gemacht, was er von Alkohol getränke hat. Er hat alle Dinge verlassen, was er gemacht hat. Und er sagt zu seiner Mutter, oh meine Mutter, lade alle meine schlechten Freunde, mit denen ich immer die Nächte verbringe, lade sie ein und zeige ihnen, was ich mit meinen Sachen gemacht habe und sage ihnen, dass Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi zu Allah endgültig zurückgekehrt ist, damit sie wissen, dass sie mich ab sofort verlassen. Und dann hat sie das gemacht und er ist verreist zu Imam Malik nach Medina und er hat sein ganzes Leben dort verbracht, im Wissen. Und dann kam er wieder zurück nach Basra und er fragt nach Shu'ba. Wo ist Shu'ba? Ich will von ihm jetzt lernen. Dieser, der war damals Verbrecher, der ist wieder ein Hadith gelernt. Er hat viele Hadithen überliefert. Er wurde von Shu'ba auch überliefert. Shu'ba ist aber tot. Er war tot. Und dann, dieser Mann hat von Shu'ba nur einen einzigen Hadith. Das ist der Hadith. Er hat das auch das überliefert. Er hat ja von ihm gehört. Also er hat nur von Shu'ba nur einen einzigen Hadith. Wir beenden jetzt mit Abu Mihsan al-Thaqafi. Das ist auch eine schöne Geschichte von einem, der sich ehrlich bereut hat. Wer war das Abu Mihsan al-Thaqafi? Ein Gefährte. Sahabi. Eine Gefährte von Muhammad s.a.w. Und was ist das? Wer hat ihn erzogen? Muhammad s.a.w. Von wem hat er Wissen genommen? Von Muhammad s.a.w. Aber dieser Mann hatte ein Problem. Was war? Er war alkoholsüchtig. Sahabi? Und alkoholsüchtig? Ja. Er hatte immer Alkohol getrunken. Bis er ein Gedicht gesagt hat, wenn ich sterbe, dann macht mein Grab auf und Vorsicht, vergisst nicht, dass ihr ein paar Flaschen in meinem. Bis zu diesem Ort, er war so abhängig von der Sünde. Und in der Zeit von Sa'd ibn Abi Waqqas, in einer großen Schlacht gegen die Persen, das ist Al-Qadisiyah, in dieser Zeit war er im Gefängnis, weil die Strafe von demjenigen, der immer Alkohol trinkt, er wird ein bisschen mit Geldstrafe oder gepeitscht oder was? Im Gefängnis gebracht, bis er aufhört. Er war aber in der Zeit wo? Im Gefängnis gefangen. Aber er hat die Schlacht von Qadisiyah alles gesehen. Die Persen waren zu viel, die Muslime waren wenig. Und er sah, wie die Leute die Muslime zerschlagen und töten. Und er war gefangen und gefesselt in Füßen und in den Händen. Und dann hat er geguckt und er sah, dass die Muslime dabei schwach waren. Und dann hat er ein bisschen Gedicht gesprochen. Wenn die Araber damals ihre Gefühle zeigen wollen, dann machen sie das in Worten. Da sagte er, كَذَا حَزَنًا أَن تُطْرَدَ الْخَيْلُ بِالْقَنَى وَأُتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وِثَاقِيًا إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا وقد كنت ذا مال وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخا ليا ولله عهد لا أخيس بعهده إذا فرجت ألا أزور الحوانيا. Er sagte, reicht als Traurigkeit, wenn man das sieht, wie die Gläubigen getötet werden und wie ich hier kraftlos sitze und gefesselt. Er sagt, bei Allah, wenn sie mich freilassen, und kämpfen lassen, dann werde ich niemals zu den Kneipen zurückkehren. Also da, wo Alkohol getrunken wird. Dann werde ich niemals zu den Kneipen zurückkehren. Salma, das war die Frau von wem? Sa'd ibn Abi Waqqas, der Führer. Seine Frau. Sie hat ihn gehört, wie er ein Gedicht liest. Und dann hat sie ihm gesagt, er sagt zu ihr, O Salma, ich möchte dir von dir eine Sache, eine Bitte. Lasse meine Ketten weg, also befreie mich. Und ich werde ehrlich sein. Ich gehe kämpfen. Ich kämpfe. Wenn ich nicht sterbe, dann komme ich zurück und ich gebe dir wieder meine Hände und meine Füße und dass du mich nochmal fesselst. Aber bitte lass mich. Ich bin aber dabei ehrlich. Ich bin dabei ehrlich. Und wenn ich sterbe, dann Salamu alaikum. Dann hat sie seine Ehrlichkeit gespürt. Sie hat sein Fesseln weggemacht und er hat dem Pferd von Sa'd ibn Abi Waqqas, die heißt Al-Balqa'a, einen großen Pferd. Er hat das genommen und er ist durch die Reihen und er war ein starker Mann. Dann geht er in der rechten Seite von Herrscher, von den Persen. Er schlägt, er tötet die ganze Zeit. Er geht durch, bis er die Ende erreicht. Und dann kommt er von der Mitte rein, er schlägt, bis die Leute diesen kräftigen Mann gesehen haben, dass keiner sich traut, ihm zu nähern. Er schlägt, bis er nach vorne kam. Und dann geht er von der linken Seite und dann geht er durch. Er schlägt, bis er das Ende erreicht hat. Dann haben die Muslime das gesehen. Wer ist dieser Mann? Sa'd ibn Abi Waqqas, der Führer. Er sagt, also, dieser Mann, wenn nicht Abu Mahjan al-Thaqafi gefesselt und gefangen ist, dann würde ich sagen, das ist er. Und wenn Al-Balqa, mein Pferd, nicht bei meiner Frau wäre, dann würde ich sagen, das ist er. Das ist dieser Pferd. Und dann hat er gemacht, bis Alhamdulillah die Schlacht zu Ende war, für die Muslimen, dann kehrte er zurück und er gibt seine Hände und sie fesselt ihn nochmal. Da kam Sa'd ibn Abi Waqqas und er sagt zu seiner Frau, weißt du, dieser Mann, der mal so und so und so und so und so, ich dachte, das ist Abu Mahjan al-Thaqafi und Al-Balqa, ich dachte, dass das mein Pferd ist. Sie sagt ihm, doch, das sind die. Und dann hat sie ihm erzählt, so und so und so und so ist geschehen. Und dann hat er gesagt, komm raus. Wallahi, ich werde dich nicht mehr gefangen lassen und nicht mehr dich fesseln. Dann sagt er, komm her. Wallahi, ich werde niemals Alkohol trinken. Das war die Reue von Abu Mahjan al-Thaqafi. Möge Allah uns so eine Reue geben, dass wir den Weg zu Allah Ta'ala finden. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Möge Allah die Härte von unseren Herzen wegentfernen. Möge Allah uns immer mehr Wissen geben. Möge Allah unsere Herzen von den Sünden sauber machen. Möge Allah uns stark gegenüber den Sünden machen. Möge Allah uns die Standhaftigkeit und Geduld gegenüber die Sünden machen. Möge Allah uns eine ehrliche, aufrichtige Reue geben. Amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.